Guten Morgen, auch von mir. Ich freue mich, dass wir heute Morgen im Kolosserbrief weitermachen dürfen. Und wir sind ja seit einigen Wochen unterwegs in dieser Predigtreihe durch den Kolosserbrief in Christus verwurzelt. Und ich habe heute Morgen eine Einstiegsfrage für uns dabei. Und zwar will ich zum Einstieg die Frage stellen: Was macht deiner Meinung nach einen reifen Menschen aus? Also, welche Eigenschaften hat er? Wie tritt er in Erscheinung? Was kennzeichnet ihn? Was macht einen reifen Menschen aus? Und nun kann man sich die Frage natürlich ganz allgemein stellen, bezogen auf alle Menschen, so ganz allgemein, aber wir sind ja eine Gemeinschaft von Christen hier und deshalb wollen wir den Glauben an Jesus Christus nicht außen vor lassen in dieser Frage und noch ein bisschen präzisieren und uns weiter fragen: Was macht deiner Meinung nach einen geistlich reifen Menschen aus? Also an wen oder an was denkst du, wenn du einen geistlich reifen Menschen beschreiben müsstest? Und jetzt die herausforderndste Frage: Wie würdest du dich selbst da einordnen? Bist du ein geistlich reifer Mensch? Ich habe vor einiger Zeit eine sehr interessante Definition über geistliche Reife in einem Buch von dem bekannten Autor John MacArthur gelesen. Und er hat Folgendes dazu geschrieben. Er hat geschrieben: Jemand ist dann geistlich reif, wenn er ganz unbewusst geistlich reagiert. Daran erkennt man, ob der Heilige Geist das Leben eines Menschen beherrscht. Beim Jüngermachen bringen sie jemanden zu dem Punkt, wo er nicht mehr großartig überlegen muss, was das richtige Verhalten ist, weil er bereits spontan richtig reagiert. Das fand ich eine sehr gute und interessante Definition. Und es macht so gut deutlich, geistliche Reife ist viel mehr als einfach nur etwas zu wissen. Und es geht bei geistlicher Reife auch nicht darum, dass man sich Hauptsache irgendwie richtig verhält, ja, Hauptsache das Richtige tut. Und auch nicht, dass man nach außen einen frommen Schein wahrt, sondern geistliche Reife kommt von innen heraus und gestaltet sich im Leben dann immer weiter aus. Und die Bibel, die nennt das eine erneuerte oder veränderte Gesinnung. Ganz oft findet man diesen Begriff im Neuen Testament von der Gesinnung oder von einem Gesinnungswechsel, einer Gesinnungsänderung. Und wir wollen uns heute Morgen fragen, was ist entscheidend, dass man eine solche geistliche Reife entwickelt? Darum soll es heute Morgen gehen, und so heißt das Thema von heute Morgen: Vom Wachstum geistlicher Reife. Und wir schauen in den Kolosserbrief, in Kolosser 2, die Verse 1 bis 7, und ich lese uns diesen Predigttext, Kolosser 2, Vers 1 bis 7. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und dir und Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Denn wenn ich auch dem Leib nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Geistliche Reife soll unser Thema heute Morgen sein, und es sind drei Hauptpunkte, die wir uns heute Morgen dazu anschauen wollen, anhand von diesem Text. Und der erste Hauptpunkt heute Morgen, den habe ich genannt: Der Kampf um die Reife. Und es geht um Vers 1 und den ersten Teil von Vers 2 und Vers 4, so ein bisschen ineinander verstrickt. Also dieser erste Punkt: Der Kampf um die Reife. Wenn wir nochmal an letzte Woche zurückdenken und das Ende von Kapitel 1 uns vor Augen führen, dann sieht man, welches Ziel Paulus verfolgt mit seinem Dienst, das, was er lebt, und welchen Einsatz er an den Tag legt. Und ich habe diese Verse aus Kolosser 1, Vers 28 und 29 nochmal mitgebracht, um sie in Erinnerung zu rufen. Da hat Paulus geschrieben: Ihn, damit ist Jesus gemeint, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Also kurz zusammengefasst, Paulus setzt alles daran, damit Menschen Jesus Christus als ihren Herrn und Retter kennenlernen und damit Menschen dann Jesus immer ähnlicher werden und heranreifen. Das beschreibt er hier in diesen zwei Versen eigentlich. Und der Auftrag, Menschen zu Jesus zu führen und Menschen in ihrem Glaubenswachstum zu fördern, der ist alles andere als ein Spaziergang. Und das weiß Paulus sehr gut. Es gibt jede Menge Störfaktoren, die das behindern wollen. Und deshalb sollte es uns nicht wundern, dass Paulus hier ja schreibt, dass er sich bemüht und dass er kämpfend ringt. Ja, das ist das, was er tut. Zugleich macht er aber auch deutlich, dass er voll und ganz auf Gottes Wirken und auf seine Kraft vertraut in diesem ganzen Prozess. Hier in Vers 28, 29 in Kolosser 1, da spricht Paulus noch von jedem Menschen, also eher allgemeiner gehalten. Und unmittelbar daran knüpft er jetzt in Kolosser 2, Vers 1, also in unserem Predigttext von heute Morgen, daran an und macht das Ganze etwas persönlicher. Und dann schreibt er weiter, es knüpft er also wie gesagt daran an, Kolosser 2, ab Vers 1, denn ich will, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit. In diesen Versen wird sehr deutlich, dass Paulus die Gemeinde in Kolossä, die Christen dort, sehr auf dem Herzen getragen hat. Ja, und interessant ist, dass er ihnen das auch explizit schreibt. Er will, dass sie das wissen. Deswegen schreibt er, denn ich will, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich um euch habe. Das ist jetzt keine Aussage, die so eine 0815-Aussage ist, ja, mir geht es viel um euch so und ich habe einen großen Kampf um euch, sondern Paulus, der will was zum Ausdruck bringen dadurch. Und es sind mindestens zwei Dinge, die er dadurch zum Ausdruck bringt. Das eine ist die Liebe zu den Kolossern, die er hat. Und das zweite ist, dass die Kolosser gefährdet sind oder gefährdet sein können zumindest. Denken wir einen kurzen Moment über die Liebe nach, die Paulus für diese Gemeinde hat. Er macht hier deutlich in Vers 1, dass sie sein leibliches Angesicht noch nie gesehen haben. Also das bedeutet, Paulus kannte die allermeisten Christen hier in dieser Gemeinde in Kolossä gar nicht persönlich. Ne? Er hat von ihnen gehört vielleicht, aber er hat die Gemeinde selbst nicht gegründet, nach allem, was wir wissen. Und er war auch nie dort, davon müssen wir ausgehen. Und deshalb kannte er sie nicht. Und eigentlich könnte man meinen, naja, er könnte sich ja denken, ja, also was habe ich denn mit denen zu tun? So, da können sich andere drum kümmern, das ist jetzt nicht meine Baustelle. Ich kenne die ja nicht mal. Aber stattdessen trägt er sie auf dem Herzen. Stattdessen hat er ein großes Anliegen für sie. In Vers 5 dann schreibt er später weiter, denn wenn ich auch dem Leib nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Das heißt, er denkt an sie, er sorgt sich um sie, er empfindet eine tiefe Verbundenheit mit ihnen, er ist tief verbunden, vor allem im Gebet auch für sie. Und wir können uns fragen, aus welchem Grund ist das so? Warum, wie kommt das? Ja, also warum hat Paulus da so ein Anliegen, so eine Liebe, obwohl er doch Menschen da hat, die er noch nicht mal persönlich kennt? Ich glaube, es sind gleich mehrere Beweggründe, die Paulus dazu bewegen. Der allererste ist, sie haben den gleichen Herrn, dem sie folgen. Und dieser Herr, der Herr Jesus Christus, der verbindet sie untereinander. Sie haben auch den gleichen Geist, den Geist Gottes, der in ihnen wohnt, sowohl in Paulus wie auch in den Kolossern. Und Paulus weiß auch, er gehört weltweit zum gleichen Leib wie diese Christen in Kolossä. Und sie sind sogar seine Glaubensgeschwister. Sie sind sogar seine Familie durch Jesus Christus, auch wenn er sie noch nie kennengelernt hat. Aber das ändert nichts daran, dass sie seine Geschwister sind. Und Paulus hat diesen Auftrag, den wir eben gesehen haben aus Kolosser 1, Vers 28. Sein Herz schlägt für Jesus und deshalb schlägt es auch für alle, die Jesus nachfolgen. Seine Devise lautet immer für sein Leben, wie kann ich Wachstum der Gemeinde Jesu und auch Wachstum des einzelnen Gliedes der Gemeinde Jesu, wie kann ich das fördern, wie kann ich das unterstützen? Und es ist spannend, jetzt an dieser Stelle mal innezuhalten und sich zu fragen, welches Herz, welches Anliegen habe ich denn eigentlich für die weltweite Gemeinde Jesu? Also wie geht es mir zum Beispiel, wenn ich davon höre, dass in einer Gemeinde zunehmend mehr falsche oder liberale Lehre vorherrscht? Oder wenn ich davon höre, dass dort Spaltung und Zerrüttung stattfindet? Ist das so, dass ich dann eher von oben auf sie herabschaue und denke, ja, die, ja? Oder dass ich denke, ist mir eigentlich gleichgültig, ja, ist halt so bei denen, aber ist mir egal? Oder ist das was, was mich betrübt, was mich beschäftigt, was mich mitnimmt? Ja, und habe ich so eine Verbundenheit zu Glaubensgeschwistern, wenn ich dann selbst gläubig bin, die ich vielleicht bisher auch noch nie gesehen habe, von denen ich nur gehört habe bisher? Brennt mein Herz dafür, dass die Gemeinde Jesu an allen Orten weiter wächst? Frage ich mich sogar, wie kann ich das denn fördern mit meinen Möglichkeiten, dem, was mir gegeben ist? Paulus ist an dieser Stelle ein großes Vorbild für uns, was Liebe angeht. Er liebt, wen der Herr liebt. Und das soll in unserem Leben wachsen. Ja, wir lieben, was Jesus liebt. Und genau das soll wachsen. Und einerseits wird also die Liebe und die Verbundenheit von Paulus gegenüber den Kolossern hier deutlich. Aber wenn er davon spricht, dass er einen großen Kampf um sie hat, dann impliziert es auch was weiteres. Nämlich, dass die Christen in Kolossae, in der Stadt Kolossae, gefährdet sind. Da tobt ein Kampf um sie. Welchen Gefährdungen sind sie ausgesetzt? Müssen wir noch mal ein bisschen in die Situation in Kolossae hineinschauen. Ja, wir führen uns vor Augen nochmal, dass diese Gemeinde erst wenige Jahre alt ist. Und als Paulus ihnen also diesen Brief schreibt, ja, die existiert noch gar nicht so lange. Das heißt, da sind Menschen, die sind zum Glauben an Jesus gekommen und die scheinen an sich auch gut mit Jesus unterwegs zu sein. Und das haben wir ganz besonders in den ersten Versen vom Kolosserbrief schon gesehen. Aber es bedarf bei diesen verhältnismäßig Junggläubigen noch unbedingt an weiterem geistlichen Reifen, an Wachstum. Sie müssen Jesus in seiner Person und in seinem Werk und das Leben mit ihm noch viel besser kennenlernen, noch viel mehr ergreifen und verinnerlichen. Und dann gibt es einen Hauptakteur, der alles tut, um genau das zu verhindern, dem es immer darum geht, Menschen von Gott möglichst abzuhalten, entweder ganz abzuhalten oder die Beziehung zu Gott zu stören, wenn dann eine vorhanden ist. Und der entscheidende Störfaktor, auf den alles zurückgeht, eigentlich ist der Widersacher Gottes, den die Bibel als Teufel bezeichnet. Das bedeutet, der große Kampf, der auch um deinen und meinen Glauben tobt, der auch um unsere geistliche Reife buhlt, der findet in der unsichtbaren Welt statt. Und wir werfen dazu mal einen Blick in Epheser 6, Vers 12, wo Paulus das so ausdrückt, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Jetzt dürfen wir uns das nicht so vorstellen, dass der Teufel mitsamt seinem Gefolge immer offensichtlich daherkommt und sich vorstellt als dein Gegner, sondern vielmehr findet das subtil statt, hinterlistig. Und dabei ist ihm schlichtweg alles recht, was er benutzen kann, um uns auf die falsche Fährte zu locken und um unser Glaubenswachstum oder vielleicht auch unsere grundsätzliche Hinwendung zu Jesus zu stören. Und dementsprechend hatte die Gemeinde in Kolossae mit Irrlehren und Irrlehrern zu tun. Und das begegnet uns im Laufe von Kapitel 2 noch intensiver. Vor allem ab Vers 16 sieht man, was da alles so mit verbunden war, was das für Irrlehren genau waren. Aber ich reiße es kurz an. Es kamen Leute daher, die behauptet haben, sie haben irgendwelche übernatürlichen Visionen. Und auf einmal sollen die Engel angebetet werden. Und dann gab es andere, die gesagt haben, also wir müssen wieder Speisevorschriften einführen und wir müssen irgendwelche Satzungen wieder aufrecht erhalten oder beziehungsweise aufleben lassen, die aus dem Judentum kamen. Und dazu vermittelten diese Irrlehrer noch, dass es tiefere Erkenntnissphären gibt, die weit über das, was Jesus betrifft, hinausgingen. Und das klang ja erstmal alles ganz fromm und ganz geistlich. Und eigentlich könnte man denken, okay, ja, die sind ja auch so unterwegs, die wollen auch irgendwie reifen und weiterkommen. Aber eigentlich ist es eine ganz üble Masche des Teufels, der genau dadurch versucht, den Blick von Jesus und von seinem Evangelium wegzulenken. Und deshalb schreibt Paulus hier ganz warnend in Vers 4, dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Das griechische Wort, was hier steht, das bedeutet auch so viel wie Überredungskunst. Ich glaube, die Schlachter übersetzt das hier auch so. Und genau das macht Irrlehren so gefährlich. Das klingt erstmal gar nicht so schlecht. Es klingt nicht verkehrt und dazu wird es noch auf eine beeindruckende Art und Weise präsentiert. Und da ist eine super Rhetorik oft mit verbunden und der Redner macht vielleicht den Anschein, als wäre er ganz geistlich unterwegs, aber bei näherem Hinschauen entpuppt es sich als nicht haltbar, entpuppt es sich als unbiblisch. Und nun war das ein Problem in der Gemeinde in Kolossae, aber das Problem von Irrlehren und Irrlehrern ist bis heute ja nicht weg. Also falsche oder schlechte Lehre gibt es heute immer noch zur Genüge und sie hat eine neue Plattform oder vielleicht eine viel größere Plattform bekommen. Und ich wage zu behaupten, dass die Vielfalt und die Reichweite von Irrlehre heute allen voran durch das Internet noch viel, viel größer geworden ist. Ja, mit 2 oder 3 Klicks kannst du auf alles Mögliche jederzeit zugreifen und dir ungefiltert irgendwelche großartigen Redner anschauen, die ganz beeindruckende Worte machen und dich mitreißen vielleicht. Aber die Frage ist immer, woher nehmen sie denn ihre Worte? Woher nehmen sie denn ihre Erkenntnisse? Woher kommt denn ihre Autorität? Arbeiten sie wirklich aus der Bibel heraus oder lesen sie in die Bibel hinein? Reißen sie Bibelstellen aus dem Zusammenhang heraus oder betten sie Bibelstellen nachvollziehbar in den Zusammenhang ein? Diese Welt und leider auch zunehmend mehr die in Anführungsstrichen christliche Welt ist voll von falscher oder unzulänglicher Lehre. Und selbst wenn etwas erstmal gut und geistlich klingt und selbst wenn es mir vielleicht sogar ein gutes Gefühl verschafft, ja, und ich denke, ja, das spricht mich irgendwie an, dann heißt das noch nicht, dass das von Gott sein muss. Und wir sollten uns hier an dieser Stelle nicht täuschen lassen oder in die Irre führen lassen, weil der Vater der Irrlehre, der Teufel, auf den alles zurückgeht, der ist so gewitzt, dass er Dinge wahr und geistlich ausschauen lassen kann, aber letztendlich führt er uns in die Sackgasse. Und das merken wir oft erst, wenn wir reingeraten sind. Was ist also zu tun für uns? Was ist wichtig zu beherzigen? Achtsamkeit. Ja, sei achtsam, was für Bücher du liest, welche Prediger du hörst, wer dich geistlich beeinflusst, was dich geistlich beeinflusst. Ja, und das bedeutet dann, lies biblisch fundierte Bücher und hör Predigten, die klar und nachvollziehbar aus der Bibel heraus Texte entfalten und da wirklich ihren Boden haben. Prüfe das, was du hörst und das, was du liest, immer anhand der Bibel. Wie die Christen in Beröa, das ist so schön beschrieben in Apostelgeschichte 17 über sie, heißt es, dass sie täglich in den Schriften vorstellten, ob es sich so verhielte. Und die haben sich nicht gescheut, sogar Paulus biblisch auf den Prüfstand zu stellen. Also ja, schauen wir uns den Kontext an, wo jemand irgendwo was rauszieht. Und wir fragen uns, wie kommt jemand zu seinen Aussagen? Prüfen wir das. Und wenn du merkst, oh, puh, ich bin überfordert mit dem Ganzen noch, ich bin unsicher in dem Ganzen, dann frag vielleicht auch jemand, der ein fundierteres Wissen hat, wie etwas einzuordnen ist, womit du konfrontiert wurdest. Irrlehre war damals wie heute eine große Gefährdung für geistliche Reife. Aber es ist interessant, was Paulus dann am Anfang von Vers 2 schreibt, was weiter darauf hindeutet, warum noch dieser große Kampf eigentlich tobt. Er schreibt, dass er einen großen Kampf hat, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit. Also anders ausgedrückt, Paulus hat die Befürchtung, dass die Christen in Kolossä in ihren Herzen, also in ihrem Inneren, entmutigt werden und dass sie ins Wanken geraten können. Und das Wort, was hiermit getröstet in der Elberfelder übersetzt ist, ist im Griechischen das Wort Parakaleo und es hat ein großes Bedeutungsspektrum. Und das hat zum Beispiel das Bedeutungsspektrum, dass es auch bitten oder herbeirufen oder auffordern oder drängen oder ermahnen oder ermutigen bedeuten kann oder auch bestärken. Und gerade um das Bestärken der Herzen, darum geht es Paulus vorrangig, denke ich, in diesem Abschnitt. Er will seine Leser und auch uns in Christus bestärken und das sehen wir im weiteren Verlauf des Textes. Und wiederum gibt es jemand, nämlich den Widersacher Gottes, der dich und mich verunsichern will, der an den Grundpfeilern unseres Glaubens sägen will, der Zweifel säen will, der Jesus in Frage stellen will. Und das ist der Teufel. Und dann kommt er zum Beispiel in Lebenssituationen zu uns, Lebenssituationen, die uns herausfordern und wo wir merken, boah, da ist jetzt mein Glaube schon auf die Probe gestellt und dann flößt er dir solche Sachen ein, wie glaubst du wirklich, dass Gott auf deiner Seite ist und für dich sorgt? Meinst du wirklich, dass du Gott vertrauen kannst? Meinst du wirklich, dass du seinem Wort vertrauen kannst? Oder vielleicht auch in Zeiten, in denen du dich versündigt hast, da quälen dich diese Gedanken, die der Teufel versucht, dir unterzujubeln, dass er sagt, glaubst du wirklich, dass Gott dir vergeben kann? Ja, glaubst du nicht, dass du erstmal besser werden musst, dass du dich nicht erstmal anstrengen musst, damit er dich liebt und damit er dich annimmt? Und glaubst du nicht, dass jetzt das Maß bei Gott endgültig voll ist? Das sind Gedanken, die uns quälen. Das sind Gedanken, die du vielleicht kennst aus deinem Herzen. Gedanken, die der Teufel sehr begrüßt. Und so versucht er, durcheinander zu bringen. Und er versucht, diesen Kampf in unserer Seele aufleben zu lassen und uns letztendlich zu entmutigen und dahin zu führen, dass wir Gott selbst immer mehr in Zweifel ziehen. Paulus spricht in Vers 2 weiter von dem Kampf, der auch die Liebe untereinander betrifft. Und das ist sehr interessant innerhalb vom Kolosserbrief, weil im Kolosser 1, Vers 4, da hat er den Kolossern attestiert, dass er gesagt hat, also ich habe von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, gehört. Das heißt, er lobt sie, umso beachtlicher ist, dass er aber trotzdem sagt, dass diese Liebe untereinander, diese Vereinigung in Liebe gefährdet sein kann. Und die Liebe untereinander, unter uns Christen, steht immer wieder unter Beschuss. Und einer der Gründe dafür ist, dass unsere Liebe untereinander einen ganz starken Zeugnischarakter hat für Jesus Christus. Jesus hat es gesagt, in Johannes 13, 34, 35, dass wir an der Liebe untereinander erkannt werden sollen, dass wir seine Jünger sind. Und dementsprechend tobt auch um die Liebe also ein riesengroßer Kampf, damals wie heute. Und die Liebe untereinander, auch in unserer Gemeinde, ist stark umkämpft. Der Zusammenhalt durch Liebe. Und wenn man so darüber nachdenkt, wie viel Zerrüttung es auch in Gemeinden gibt, leider, weil sie den Blick auf Jesus verlieren und weil sie nicht mehr Liebe miteinander haben, untereinander haben und pflegen, ja, dann ist das ernüchternd, das ist traurig, weil es ein schlechtes Bild auf Jesus und auf sein Evangelium wirft. Und wenn die Liebe untereinander erkaltet, dann ist das nicht nur ein Ausdruck von mangelnder geistlicher Reife, sondern dann blockiert das auch eine Gemeinde. Dann blockiert auch das gegenseitige Anspornen und das gegenseitige Verhelfen zur Reife. Ja, das wird dadurch gestört. Das heißt, das Wachstum deiner und meiner geistlichen Reife, wenn du Christ bist, ist durchaus hart umkämpft. Und dabei gibt es ganz verschiedene Dinge, die unser geistliches Reifen blockieren. Und ein paar habe ich gerade genannt. Und ich will noch ein paar weitere wachstumsstörende Faktoren nennen, die in unserem Leben vielleicht eine Rolle spielen können. Und wo du selbst für dich überlegen kannst, was sind Faktoren, die deine Reife eigentlich stören oder blockieren. Also vielleicht entwickelt sich deine geistliche Reife nicht weiter, weil du dich zu viel mit schlechten Inhalten füllst. Weil du dich permanent irgendwelchen Serien und Filmen und Medien aussetzt und da ständig mit beschäftigt bist und sie ganz viel Einfluss auf dein Denken nehmen. Oder vielleicht begibst du dich auch immer wieder in ein Umfeld von Menschen, die dich negativ prägen, die dich gottlos prägen. Ja, und auch das kann etwas sein, was geistliche Reife blockiert. Vielleicht ist auch dein Denken vielmehr geprägt von menschlicher Philosophie und von Psychologie und vielleicht auch irgendwelchen spirituellen Ideologien oder so, als von Gottes Wort selbst. Auch das blockiert geistliche Reife. Da kann es sein, und ich glaube, das ist was, was wir gut kennen, dass wir viel zu geschäftig sind. Ja, wir sind viel zu beschäftigt, als dass wir uns mit Gott und mit uns selbst auseinandersetzen würden. Und wir wundern uns, warum wir nicht weiter reifen. Aber ein Grund kann auch darin liegen. Es kann auch sein, dass du nicht wirklich zugehörig zu einer Gemeinde bist. Geistlich eigentlich heimatlos. Du bist mal da und mal nicht da. Aber wenn wir der Bibel Glauben schenken, von Epheser 4 her, Epheser 4, Vers 13, dann brauchst du unbedingt Gemeinde und Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, um geistlich zu reifen. Das ist Gottes Idee, Gottes Wachstumsprogramm. Es kann auch sein, dass du grundsätzlich vielleicht weißt, was nötig ist in deinem geistlichen Leben, was anzugehen wäre, aber du gehst keine konsequenten Schritte und so stagniert dein Wachstum. Vielleicht ist es sogar rückläufig. Das sind einige Gründe und ich hoffe, dass uns heute Morgen bewusst wird, dass geistliche Reife kein Selbstläufer ist und dass da ein Kampf um deine und meine Reife tobt. Und die Frage ist, persönliche Frage ist, wo sind deine Kampffelder momentan, die deine Reife blockieren? Und wie begegnest du diesen Kampffeldern? Es ist durchaus ein Kampf, der stattfindet und den wir nicht einfach gekonnt ignorieren und wegschieben sollten, sondern wo Wachsamkeit und Entschlossenheit gefordert ist. Weil wenn wir das an dieser Stelle einfach links liegen lassen und sagen, ja, nehme ich alles nicht so ernst, dann kann es am Ende im schlimmsten Fall dazu kommen, dass wir enden wie die Gemeinde in Laodicea. Und Paulus erwähnt die Gemeinde Laodicea ja hier in Kolosser 2, Vers 1 und er sagt, dass er auch um sie einen großen Kampf hat. Und etwas mehr als 30 Jahre später findet diese Gemeinde in Laodicea wieder Erwähnung in der Bibel und Jesus selbst spricht zu dieser Gemeinde in Laodicea in den Sendschreiben in der Offenbarung. Und in Offenbarung 3, Vers 15 und 16 kommt Jesus selbst in direkten Worten zu einem ganz erschreckenden Urteil über diese Gemeinde in Laodicea. Da heißt es, Offenbarung 3, Vers 15 und 16, dass Jesus zu ihnen sagt, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest, also weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Ganz harte Worte, die Jesus hier spricht. Harte Worte, die eine ganze Gemeinde und auch keiner von uns von Jesus aus seinem Mund eines Tages hören möchte. Und deshalb nehmen wir dieses Negativbeispiel von Laodicea, die scheinbar einfach da nachlässig geworden sind, und auch die Worte von Paulus aus Kolosser 2 hier als Anlass, selbst wachsam zu sein und alles abzulegen, was unsere geistliche Reife blockiert und stört. Dabei sollten wir uns im Klaren sein, dass unsere geistliche Reife nicht aus uns selbst hervorgeht, sondern dass sie ein Wurzelwerk hat, das gut gekannt werden muss. Und das ist unser zweiter Punkt heute Morgen, der heißt das Wurzelwerk der Reife. Und es geht um die zweite Hälfte von Vers 2 bis Vers 5. Paulus sieht also den Glauben der Kolosser potenziell in Gefahr. Und was macht er dann? Er führt die Christen in Kolossä back to the roots, ja, zurück zu den Wurzeln. Er verankert sie neu in Christus. Und wir haben eben schon gesehen in Vers 2, dass Paulus inmitten dieses Kampfes, dass es ihm darum geht, dass seine Leser in ihren Herzen bestärkt werden und dass sie in ihrer Liebe untereinander vereinigt werden. Und nun nennt er hier in Vers 2 noch ein drittes Anliegen, das entscheidend dafür ist, dass man in diesem großen Kampf wirklich stehen bleibt. Ich lese uns die Verse 2 und 3 nochmal. Damit ihre Herzen getröstet oder bestärkt werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Also, ja, nochmal langsam mitschreiben. Er will also, dass seine Leser zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes gelangen. Relativ kompliziert ausgedrückt. Schaffen wahrscheinlich sonst nicht mal Juristen oder Politiker, weiß ich nicht. Aber was meint er damit? Zunächst mal kann es uns helfen, uns nochmal vor Augen zu führen, dass in Kolossä Leute waren, die ihr Unwesen getrieben haben, die Vorläufer von dem Gedankengut, von dem sogenannten Gnostizismus waren, der dann später aufkam. Und Gnostizismus oder Gnosis ist das griechische Wort für Erkenntnis. Und genau darum ging es ihnen, ja, diesen Irrlehrern, dass sie tiefere geistliche Erkenntnisse vermitteln, dass sie größere geistliche Reife und Einsicht bekommen. Und es klingt ja erstmal gar nicht so verkehrt. Das Problem war, sie wollten diese Erkenntnis und diese Einsicht unabhängig von Jesus. Ja, also Jesus war ein ganz guter Anfang, aber das war noch lange nicht alles, es muss noch deutlich mehr geben. Und so suchten sie Spiritualität und Geistlichkeit und sie suchten und suchten und suchten vergeblich an der falschen Stelle und sorgten dabei aber auch unter den Christen in Kolossä für Verwirrung. Das wäre so, als wenn jetzt jemand hier in die Gemeinde käme bei uns und er würde sagen, also das ist ja schön und gut, dass ihr an Jesus glaubt und es ist ja auch schön, dass ihr euch in die Bibel so rein vertiefen wollt und das alles so ernst nehmt. Aber ich sage euch, das ist nur der Anfang. Ja, es gibt noch viel, viel mehr. Es gibt noch viel mehr als nur eine intensive Beschäftigung mit der Bibel. Also es gibt was Neues. Ich habe was Neues, was Frisches. Neue Offenbarungen. Und das passiert zum Glück nicht alle Tage, dass Leute so hereinkommen hier in die Gemeinde und sowas sagen. Und ich hoffe, wenn ihr sowas hört, dann werdet ihr gleich hellhörig und schickt sie zur Gemeindeleitung, ja, damit wir das gleich klären können. Aber es kann durchaus sein, dass uns auch heute in irgendeiner Weise das begegnet, dass Leute von neuen Offenbarungen erzählen und dass sie spirituell rumprobieren und rumphilosophieren und so weiter. Und genau dagegen wehrt sich Paulus hier und sagt zu den Kolossern und auch zu uns letztendlich, ihr habt in Christus doch bereits alles. Die Suche hat eigentlich ein Ende. Ja, ihr braucht gar nicht sonst wo suchen. Und in Vers 3 macht er diesen Absolutheitsanspruch, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis verborgen. Nicht manche, nicht so teilweise, sondern alle. Ja, also anders ausgedrückt, Christus ist das absolute Höchstmaß von Weisheit und von Erkenntnis. Es geht nichts darüber hinaus, sondern in Christus wohnt die ganze Fülle von Gott leibhaftig. Das macht er mehrmals deutlich im Kolosserbrief. Nächste Woche kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, in Kolosser 2, Vers 9, auch in Kapitel 1 schon. Ja, und in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das heißt, in Christus ist bereits alles zu finden. Und jetzt geht es vielmehr darum, dass ihr ihn selbst und das, was ihr mit ihm bereits bekommen habt als Christen, dass ihr das besser kennenlernt. Und so spricht Paulus hier in Vers 2 vom Reichtum an Gewissheit. Und damit ist volle Überzeugung gemeint, also ein unerschütterliches Vertrauen in die Person und in das Werk von Jesus Christus, ein Vertrauen, das standhält. Und dann erläutert er näher noch, was wir denn jetzt mehr verstehen sollen und was wir mehr erkennen sollen, nämlich das Geheimnis Gottes. Und das Geheimnis Gottes ist uns im Text von letzter Woche in Kolosser 1, Vers 26 und 27 schon begegnet. Da hat Paulus davon gesprochen in Vers 26 und 27, dass das Geheimnis den Gläubigen, oder da heißt es den Heiligen, aber damit sind die Gläubigen gemeint, dass es ihnen gegenüber gelüftet wurde. Da heißt es in Vers 27, Kolosser 1, Vers 27, ihnen, also den Heiligen, wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Geheimnis Gottes, was lange Zeit verborgen war im Alten Testament, das wurde gelüftet, und das Geheimnis Gottes als solches ist das Kommen von Jesus Christus. Jesus, der Sohn Gottes, der auf diese Erde kam als Mensch wie wir, um jedem Menschen, Juden und auch Nicht-Juden, die Möglichkeit zur Versöhnung mit Gott zu geben. Dadurch, dass Jesus als der einzig Sündlose an unserer Stelle für deine und für meine Sünde am Kreuz gestorben ist und die Strafe für unsere Sünde da getragen hat, dadurch kann Versöhnung mit Gott möglich werden. Dadurch kann Vergebung unserer Schuld möglich werden. Und für jeden, der sich als sündiger Mensch vor dem heiligen und gerechten Gott erkennt, ja, und umkehrt von seinem Leben ohne Gott, sagt, ja, ich habe verstanden, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung, ich kann vor dir, Gott, so nicht bestehen. Und jeder, der um Vergebung seiner Schuld bittet und glaubt, dass Jesus dort am Kreuz auch für seine Sünde gestorben ist und den vollen Preis bezahlt hat, für den gilt diese Versöhnung mit Gott. Aber es bedarf dieser ganz bewussten Annahme, dass du dich persönlich an Gott im Gebet wendest, dass du um Vergebung bittest, dass du diese Rettung ergreifst und dass du Jesus selbst zum Herrn deines Lebens machst. Und wenn das noch nicht geschehen ist in deinem Leben, dann ist das heute wahrscheinlich das Wichtigste überhaupt. Ja, dass du bildlich gesprochen deine Wurzeln schlägst in Jesus Christus, dass du ihn ganz persönlich annimmst. Und wenn da Fragen vorherrschen oder Unklarheiten oder du Hilfe brauchst und du dich das interessiert, aber du nicht so richtig weißt, was bedeutet das, wie ist das zu verstehen, sprich mit jemandem, dem du vertraust nach dem Gottesdienst, ist auch gerne zu mir kommen und wir können das weiter vertiefen und ansprechen. Aber das notwendige Wurzelwerk des Glaubens, von dem dann alle geistliche Reife überhaupt ausgeht, von dem alles Wachstum ausgeht, ist Jesus Christus und überhaupt ihn in sein Leben aufzunehmen. Wenn das bei dir noch nicht der Fall ist, dann würde es dir so gehen, dass du von dieser Predigt bisher so gut wie nichts verstanden hast wahrscheinlich. Dann denkst du, okay, wovon redet der seit, weiß ich nicht, wie viele Minuten? Was meint er damit? Aber dann ist das heute Morgen das Wichtigste überhaupt, diese Kernbotschaft mitzunehmen und dich zu fragen, dir Gedanken darüber zu machen, was es für dich persönlich bedeutet, dass Jesus für deine Sünde am Kreuz gestorben ist und dass nur durch ihn ewiges Leben bei Gott möglich ist. Dann nimm das mit. Wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann passiert etwas Unglaubliches. Ja, dann passiert etwas, was zu diesem Geheimnis gehört, was Paulus hier anspricht. Paulus sagt über jeden, der Jesus Christus persönlich als Herrn und Retter angenommen hat, dass Jesus dann in uns wohnt. Das heißt, er zieht als der neue Herr in unser Leben ein und er lebt mit seinem Geist in uns. Er sagt das ja hier so in Vers 27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das ist ehrlich gesagt nicht so leicht zu begreifen und das ist auch nicht so richtig zu erklären, sondern das ist zu erleben. Ja, würde ich sagen. Ne? Also, wenn man Jesus sein Leben anvertraut, dann merkt man, dass Jesus ins Leben einzieht und dass von innen heraus Dinge verändert werden. Und ich könnte wahrscheinlich jetzt hier rumgehen und einzelne Fragen danach, was hat sich denn verändert, seitdem du Jesus angenommen hast? Wie hat sich denn dein Leben verändert? Wie macht sich das bemerkbar, dass Christus in dir lebt, in dir wohnt? Und es gäbe viele verschiedene Antworten, wir könnten zusammentragen, es wäre eine Fülle von Dingen. Ich nenne mal so ein paar. Auf einmal entsteht eine tiefe Gewissheit darüber, dass du von Gott angenommen wurdest, dass du von Gott geliebt bist, dass da jetzt eine Beziehung ist. Und du realisierst, dass du mit Gott versöhnt bist und dass er dir deine Sünde nicht mehr anrechnet. Du hast auch eine ganz neue Perspektive und eine ganz neue Hoffnung, die im Himmel für dich aufbewahrt ist. So hieß das mal in Kolosser 1. Du hast die Gewissheit, dass wenn du stirbst nach dem Tod, dass du nach Hause zu Gott gehst. Ja, die Bibel spricht auch davon, dass du Anteil bekommst an dem Erbe, das Jesus eigentlich gehört. Und du merkst, wie Jesus dein Leben jetzt prägt, wie er dir hindurch hilft durch Schwierigkeiten, wie er mit dir geht, wie er dich ermutigt, wie er dein Trost ist, dein Halt ist, deine Geborgenheit ist, wie er selbst dir in den verzwicktesten Situationen Hoffnung schenkt und du ihm voll und ganz vertrauen kannst. Und du merkst, wenn du zu Jesus gehörst, dass dein Leben nicht einfach so weitergeht wie bisher, sondern dass er mit seinem Geist in deinem Leben Veränderung bewirkt und dass Gott mit seinem Geist immer mehr bewirkt, dass Jesus in deinem Leben mehr Gestalt gewinnt. Und das sind nur einige Dinge, die sich merklich verändern, wenn Jesus in dir lebt. Und wenn wir uns vor Augen führen, was wir allein im Kolosserbrief bis hierher, bis zu Kapitel 2, schon gelernt haben oder erfahren haben, wer Jesus eigentlich ist, und was wir durch ihn alles bekommen haben, dann ist es umso unglaublicher, finde ich, dass dieser großartige, unglaubliche Jesus in mir, kleinem Daniel, wohnt und mein Leben jetzt prägt. Ja, ich nehme noch mal eine exemplarische Stelle aus Kolosser 1, Vers 12 bis 14, wo beschrieben ist, was der Vater uns durch den Sohn, durch Jesus alles geschenkt hat. Und wenn man das so liest und sich langsam vor Augen führt, mal, dann kann man eigentlich nur in Staunen kommen. Da heißt es, Kolosser 1, Vers 12 bis 14, dem Vater danksagend, jetzt kommt, was er gemacht hat, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Exemplarisch nur diese drei Verse, was für wunderbare Zusprüche und Segnungen für jeden, der Jesus kennt, der diese Erlösung erlebt hat, der in sein Reich hineinversetzt wurde, herausgerissen aus der Macht der Finsternis, hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Mehr Reichtum, mehr Herrlichkeit geht nicht. Du findest nichts Kostbareres, nicht Wertvolleres als das. In Christus liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Er ist absolut genug, er ist herrlicher als alles, was wir bisher verstanden und ausgeschöpft haben. Und ich hoffe, dass du, vielleicht auch der du schon langjährig gläubig bist, noch über Christus staunen kannst. Dass du dir nicht denkst, das wären alles so abgedroschene Wahrheiten und es hat mir nichts mehr zu geben. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir bis zu unserem Lebensende die Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, die in Christus sind, nicht zu Genüge gehoben haben werden. Aber ich glaube auch, dass diese Schätze in ihm bereits jetzt schon bereit liegen, um von uns mehr und mehr gehoben zu werden, mehr und mehr gekannt zu werden. Und darum geht es Paulus, um Reichtum an Gewissheit und Verständnis und Erkenntnis. Und wie kommen wir zu diesem Reichtum an Gewissheit und Verständnis und Erkenntnis, dass wir darin wachsen? Eine Möglichkeit wäre, dass du dir in der kommenden Woche mal den Epheserbrief vornimmst und mal alle Aussagen anstreichst, die davon sprechen, was dir in Christus zuteil geworden ist. Ich habe das schon mal gesagt in Bezug auf den Kolosserbrief, da kann man das auch machen, aber auch auf den Epheserbrief. Und streich dir die Sachen mal an und dann geh anschließend nochmal durch und komm mit Gott ins Gespräch mal darüber, was er dir alles geschenkt hat. Sag ihm Danke, bete ihn an für konkrete Wahrheiten, die da sind. Und wenn du Dinge hast, wo du sagst, puh, keine Ahnung, was das so genau bedeutet, dann bitte darum, dass der Herr dir das deutlicher macht und dass du darin wachsen darfst, das noch mehr zu verstehen. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, dass du von anderen und mit anderen lernst. Also, dass du mit jemandem zusammen vielleicht mal zusammenträgst, vielleicht deinem Ehepartner oder einem Freund oder wen auch immer, und ihr tragt mal zusammen, welche Segnungen in Jesus Christus euch alle so einfallen und in den Sinn kommen und ihr ermutigt euch so miteinander. Ich bin fest davon überzeugt, dass keine wirkliche geistliche Reife entsteht, wenn wir nicht das Wurzelwerk unserer Reife immer weiter vertiefen und verstehen. Und das Wurzelwerk unserer Reife ist Christus selbst und die neue Identität in ihm, die wir als Gläubige bekommen haben. Anders ausgedrückt, wir können beim Thema geistliche Reife nicht bei den Früchten anfangen, sondern wir brauchen das Wurzelwerk, was tief sein muss, was gefestigt sein muss. Und andersrum zählt auch, wenn du zunehmend mehr ein starkes Wurzelwerk in Christus entwickelst und das besser kennenlernst, dann wirst du merken, dass dein Glaube fester wird und standhafter wird und dass Früchte daraus erwachsen auf ganz natürliche Art und Weise und dass eine geistliche Reife entsteht, die genährt wird von Jesus selbst und die auch motiviert wird von Jesus selbst. In der zweiten Hälfte von Vers 5 schreibt Paulus eigentlich sehr positiv über die Kolosser: Ich freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Und mit Ordnung und Festigkeit verwendet er zwei Begriffe, die eigentlich aus der Militärsprache ursprünglich kommen. Und es passt natürlich gut in diesen Kontext vom Kampf aus Vers 1. Paulus sieht also an sich, dass die Kolosser schon ganz gut unterwegs sind und gleichzeitig wünscht er sich, oder wünscht er ihnen vielmehr, dass sie noch tiefere Erkenntnis und Überzeugung erlangen, dass sie darin wachsen. Und das ist unser dritter und letzter Punkt heute Morgen. Und der dritte Punkt heißt das Wachstum der Reife, Vers 6 und 7. Also das Wurzelwerk in Christus ist bereits vollkommen existent und es ist nötig, dass wir immer weiter darin wachsen, es vertiefen, es in unseren Herzen verankern, es besser kennenlernen. Und aus diesem Wurzelwerk heraus gilt es dann nun weiter zu leben und darauf aufzubauen. Und so heißt es in Vers 6 und 7, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Könnt ihr an dieser Stelle statt empfangen, wie das die Elberfelder hier übersetzt, auch, dass ihr ihn angenommen habt, übersetzen. Also in dem Sinne, so wie ihr Jesus Christus, euren Herrn, kennengelernt habt, wie ihr ihn angenommen habt, wie ihr mit ihm gestartet seid, wie ihr von ihm gehört habt, wie ihr über ihn gelehrt worden seid, wie ihr ihn kennengelernt habt, genauso macht weiter. Und das ist gerade für die jungen Christen in der Gemeinde in Kolossä von großer Bedeutung. Sie sind gelehrt worden von Epaphras, haben wir in Kolosser 1, Vers 7 gesehen. Er hat ihnen das Evangelium gebracht, er hat sie gelehrt und sie haben gut angefangen. Und für sie lautet die Devise jetzt, inmitten dieses Umfelds von Irrungen und Wirrungen und Verunsicherungen, die Devise lautet jetzt ganz klar an Jesus dranbleiben, Kurs halten. Nicht von irgendwelchen abstrusen Lehren jetzt hier abbringen lassen, nein, Jesus und nichts anderes als Jesus. Das ist das, was sie unbedingt brauchen. Und selbst wenn vielleicht manches zunächst mal attraktiv und spektakulär und spannender aussehen mag als Jesus, so sagt Paulus ihnen, nee, lasst euch nicht täuschen, sondern haltet an Jesus fest, vertieft euch in ihn hinein. Und genau damit geht diese Aufforderung an die Leser damals und auch an uns heute einher, wenn er sagt, wandelt in ihm. Das heißt, lebt in enger Beziehung mit Jesus in eurem Alltag. Lernt von ihm aus seinem Wort. Seid im Gebet mit ihm verbunden. Pflegt Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, sodass ihr weiter aufgebaut werdet. Geht Schritte im Gehorsam. Praktiziert das Prinzip von Ablegen und Anlegen, was wir dann in Kolosser 3 noch näher sehen werden. Also zieht Jesus Christus immer mehr an, werdet ihm ähnlicher, strebt danach. Lasst euch von seinem Geist leiten, dass er euer Leben immer mehr gestaltet und prägt. Und bittet Gott um die nötige Kraft und Hilfe, um so zu leben, dass es Gott gefällt. Alles bedeutet, wandelt in ihm, geh durch deinen Alltag mit Jesus. Kurz gesagt, führt euer Leben mit ihm und für ihn als eurem Herrn. Dieser Gedanke von wandelt in ihm, der wird noch viel weiter entfaltet und viel weiter ausgeführt in Kapitel 3 und 4 dann im Kolosserbrief. Und trotzdem führt Paulus den hier an dieser Stelle schon mal kurz an und setzt diesen Appell, weil er unmittelbar damit zusammenhängt, dass unser Glaube tatsächlich immer fester wird. Also das Wachstum der geistlichen Reife lebt davon, dass man Dinge erkennt und sie auch in die Anwendung bringt. Und so wird man Stück für Stück in seiner Gesinnung, in seinem Denken und auch in seinem Verhalten letztendlich verändert. Aber man muss konkrete Schritte gehen. So führt Gott uns Stück für Stück, ja, wie bei einem Kind, das nicht von jetzt auf gleich alles lernen muss, sondern Stück für Stück, eins nach dem anderen. Und nur wenn ein Kind seine Hausaufgaben macht oder die Dinge auch tatsächlich beherzigt und umsetzt, die Mama oder Papa ihm sagen, nur so wird es Stück für Stück auch weiter wachsen. Und das Gleiche gilt auch für uns. Man lernt im Gehen mit Jesus und nicht im Stehen. Ja, und darin wächst man unterwegs. Wenn wir treu Dinge umsetzen, die Jesus selbst uns deutlich gemacht hat, dann wird er im Laufe der Zeit uns immer mehr zeigen, uns auf immer mehr hinweisen und wir werden an geistlicher Reife zunehmen. Wenn wir allerdings, das ist der Umkehrschluss, theoretisch zwar Dinge wissen, aber nicht wirklich beherzigen und stehen bleiben, sollten wir uns nicht wundern, dass wir geistliche Babys bleiben, auch wenn wir vielleicht schon jahrzehntelang mit Jesus an sich unterwegs sind und gläubig sind. Ja, es bedarf, Schritte zu gehen. Und ich will uns an dieser Stelle die Frage mal stellen, die persönliche, weißt du nur Dinge über Jesus und das, was er will, oder setzt du sie auch um? Das ist eine herausfordernde Frage. Ne? Ich glaube, manchmal wissen wir die theoretischen richtigen Antworten an den entsprechenden Stellen, aber wehe, uns würde jemand in unserem Alltag beobachten. Aber wenn wir geistlich reif werden wollen, dann reicht Wissen nicht aus, sondern dann braucht es Umsetzung, dann braucht es Anwendung, dann braucht es Lebensführung mit Jesus, Stück für Stück. Drei Begrifflichkeiten nennt Paulus hier in Vers 7 dann am Ende noch, die von Wachstum sprechen. Und der erste ist, den er hier verwendet, gewurzelt. Und wir haben im vorigen Punkt schon näher beleuchtet, dass das Wurzelwerk in Christus bereits vollkommen vorhanden ist und dass es darum geht, dass wir es besser kennenlernen und mehr verinnerlichen und gewissermaßen auch ergreifen, mit unserem Leben verbinden. Die anderen beiden Begriffe hier sind auferbaut und gefestigt. Und das sind zwei Begriffe, sieht man im Deutschen nicht so, die stehen im Griechischen im Passiv. Man könnte wörtlich eigentlich hier übersetzen, auferbaut werdend und gefestigt werdend. Und das drückt etwas Bedeutsames aus. Nämlich, dass wir in Christus auferbaut und im Glauben gefestigt werden, das ist am Ende des Tages gar nichts, was wir selbst bewirken, sondern was Gott bewirkt. Wir sind Empfänger seines Wirkens. Unser Auftrag lautet, das sehen wir auch in dem Text, oder haben wir gesehen, unser Auftrag lautet immer wieder back to the roots. Ja, uns nähren aus dem Wurzelwerk in Christus und von dort aus dann in unseren Alltag auch hinein mit ihm zu wandeln. Und wenn wir das beherzigen, dann baut sich Stück für Stück unser Leben mit Jesus immer weiter auf und wir werden fester und entschlossener im Glauben. Bildlich gesprochen, du wirst dann erwachsen im Glauben und du entwickelst eine geistliche Persönlichkeit, die allen voran von einem geprägt ist. Und das ist Gott selbst. Er baut auf, er befestigt. Und nun gibt Paulus uns ganz am Ende von Vers 7 noch einen entscheidenden Schlüssel für Glaubenswachstum und Festigkeit mit. Wenn er ganz am Ende in Vers 7 schreibt, indem ihr überreich seid in Danksagung. Jemand hat mal den kurzen Satz geprägt, in Anlehnung an diesen Vers, wer dankt, denkt. Ja, wer dankt, denkt. Und ich glaube, da ist viel Wahres dran. Wenn du und ich uns immer wieder Christus vor Augen führen und über Jesus nachdenken und ihm dann auch unseren Dank überreichlich zum Ausdruck bringen, dann wird unser Wurzelwerk in Christus tiefer und stärker. Und unsere Motivation für ihn zu leben wird größer. Und vielleicht nehmen wir das als Anhaltspunkt, in dieser kommenden Woche uns mal eine Stunde Zeit zu nehmen, dem Vater explizit dafür zu danken, was er uns in Christus alles geschenkt hat. Geistliche Reife fällt nicht vom Himmel und ist auch kein Selbstläufer. Ich glaube, das haben wir heute Morgen ganz gut gesehen. Sie ist vielmehr umkämpft und sie braucht ein gutes Wurzelwerk. Und dann wächst sie Stück für Stück weiter. Und der das Wachstum bewirkt, ist Gott selbst. Und der geistliche Reife hervorbringt in uns am Ende, ist Gott selbst. Und in all dem, worüber wir heute Morgen nachgedacht haben, habe ich einen ganz entscheidenden Schlüssel, den wahrscheinlich entscheidendsten Faktor für Glaubenswachstum überhaupt und für geistliche Reife, den habe ich ausgespart. Und das ist Gebet für Wachstum und Erkenntnis. Da ist der eigentliche Kampf ganz oft. Wenn Paulus schreibt, dass er einen großen Kampf um sie hat, aber gar nicht da ist, dann ist der große Kampf, den er kämpft, eigentlich für sie im Gebet. Ja, er schreibt dann auch einen Brief und er schickt dann auch Tychikus, dass er sie stärken soll und so weiter, aber vor allem im Gebet. Und jetzt ist es äußerst spannend zu sehen, dass Paulus die gleichen Begrifflichkeiten von dem Text von heute Morgen, die er in Kolosser 2 verwendet hat, auch schon in seinem Gebet in Kolosser 1, Vers 9 bis 14 verwendet hat. Und deshalb will ich schließen heute Morgen mit dem Gebet, was wir uns schon mal angeschaut haben, in Kolosser 1, Vers 9 bis 14. Und während wir das jetzt lesen, will ich euch bitten, dass ihr mal darauf achtet, welche Parallelen, welche Begrifflichkeiten ihr wiederfindet in dem Gebet von Paulus für die Christen in Kolossä, von dem, was wir heute Morgen gesehen haben. Ich lese uns zum Abschluss Kolosser 1, Vers 9 bis 14. Dort betet Paulus oder schreibt Paulus: Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Dem Vater Dank sagen, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden.